Peace from the curse. In the first session, I tried to give a picture of some of the commonest ways that curses operate in people's lives.
Im ersten Teil versuchte ich darzustellen, wie Flüche üblicherweise im Leben von Menschen wirken. Ich habe auch einige der grundlegenden Ursachen von Flüchen beschrieben. Die Hauptursache eines Fluches ist es, nicht auf Gottes Stimme zu hören und nicht zu tun, was er sagt. Es gibt jedoch noch weitere sehr spezifische Möglichkeiten, uns schuldig zu machen, weil wir Gottes Stimme nicht hören und nicht tun, was er sagt. Außerdem beschäftigen wir uns mit einigen Flüchen, die Gott selbst ausspricht, über verschiedenen Formen von Ungehorsam und Verhalten, das ihm nicht gefällt. Auch sahen wir, dass die bedeutendste Einzelursache für alle Flüche falsche Götter sind, Götzendienst und Okkultismus. Weiterhin betrachteten wir andere spezifische Haltungen oder Verhaltensweisen, über die Gott seinen Fluch ausgesprochen hat. Ich möchte nun auf weitere Ursachen von Flüchen eingehen. Diese mehr als ein halbes Dutzend Ursachen möchte ich recht zügig abhandeln, damit wir schnell zum Höhepunkt kommen können und dem, wie wir von einem Fluch frei werden können. Ich habe es oft erlebt, dass viele Menschen nicht erkennen, dass sie Befreiung brauchen, bis sie die Einfallstore des Fluches verstanden haben. Eine weitere spezifische Ursache eines Fluches sind Menschen, die im Namen Gottes reden und gewissermaßen als Gottes Sprachrohr einen Fluch aussprechen. In der Bibel gibt es hierfür viele Beispiele. Eins davon finden wir im Buch Josua 6, 26. Nachdem Israel Jericho eingenommen und zerstört hatte, sprach Josua, der Führer des Volkes Gottes und Gottes Sprachrohr, einen Fluch über jeden Menschen aus, der an dieser Stelle noch einmal eine Stadt erbauen will. Damals ließ Josua die Leute schwören: Verflucht vor dem Herrn ist der Mann, der sich aufmacht und diese Stadt, das heißt Jericho, wiederbaut. Wenn er ihren Grund legt, koste es ihm seinen Erstgeborenen. Und wenn er ihre Tore setzt, seinen jüngsten Sohn. Dies ist kein allgemeiner, sondern ein sehr spezifischer Fluch, der so aussehen sollte, dass es dem Mann, der Jericho wieder aufbaut, das Leben zweier seiner Söhne kosten sollte. Ich bin sicher, dass die meisten Israeliten diesen Fluch vergessen haben. Aber ungefähr 500 Jahre später, zur Zeit Ahabs, des Königs von Israel, tat ein Mann genau das, worauf der Fluch aus dem Mund des Josua lag. Wir lesen davon im 1. Könige 16, 34. In seinen Tagen, in den Tagen Ahabs, 1. Könige 16, der letzte Vers im Kapitel, in seinen Tagen baute Hiel von Bethel Jericho wieder auf. Es kostete ihn seinen Erstgeborenen Abiram, als sie ihren Grund legte, und seinen jüngsten Sohn Segub, als sie ihre Tore einsetzte, nach dem Worte, das der Herr durch Josua, den Sohn Nuns, geredet hatte. Eine andere Übersetzung sagt, auf Kosten des Lebens seines Sohnes. Der Mann, der 500 Jahre später gegen den Fluch des Josua anging, bezahlte mit dem Leben zweier seiner Söhne. Ich dachte mir schon oft, was wohl die Ärzte in diesen Tagen taten, als sie gebeten wurden, die Todesursache der beiden jungen Männer festzustellen. Ob sie wohl erkannt haben, dass die Ursache in den Worten eines Dieners Gottes lag, die 500 Jahre früher ausgesprochen worden waren. Dies illustriert die Tatsache, dass ein Fluch normalerweise immer weitergeht, bis er schließlich gebrochen wird. Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel finden wir in 2. Samuel 1, 21, eine Klage Davids, nachdem König Saul und sein Sohn Jonathan von den Philistern auf dem Berg Gilboa getötet worden waren. Wir müssen den Grund für die schmerzliche Trauer Davids verstehen. David trauerte nicht nur, weil Jonathan sein geliebter Freund war oder weil Saul getötet worden war, sondern auch, weil Götzendiener über das Volk des wahren Gottes triumphiert hatten.
placed them on the wall of a city called Beth Shean and proclaimed it in all their idol temples to God.
Die Philister waren nämlich Götzendiener. Und als sie die Leichen Sauls und Jonathans fanden, verstümmelten sie sie, schlugen ihnen die Köpfe ab und stellten sie auf die Mauer der Stadt Beth-Shan zur Schau und verkündigten es in allen ihren Götzentempeln. Wenn in der damaligen Zeit zwei Völker miteinander kämpften, stritten nicht nur die Völker, sondern gewissermaßen auch die Götter miteinander. Der Sieg einer Nation war auch der Sieg ihres Gottes. Als Diener Gottes war David also eigentlich vor allem betrübt darüber, dass in gewisser Hinsicht die Götzen über den wahren Gott triumphiert hatten. Daher also seine Klage. Sicherlich hat er nicht innegehalten und über seine Worte nachgedacht, aber es ist eine bemerkenswerte Klage über die Berge von Gilboa, weil dort Saul und Jonathan getötet wurden.
O mountains of Gilboa, let there be no dew.
Ihr Berge Gilboas, nicht Tau, nicht Regen falle auf euch, ihre treulosen Gefilde, denn dort ward entweiht der Schild der Helden, der Schild Sauls, die Waffen des Gesalbten. David sagte, nicht Tau, nicht Regen falle auf euch. Diese Worte wurden vor ungefähr 3000 Jahren gesprochen. In diesem Jahrhundert begannen die Juden, nachdem sie wieder in ihr Land zurückgekehrt waren, Bäume zu pflanzen und jedes Gebiet neu zu bebauen. Sie hatten überall großen Erfolg damit, auf den Bergen Bäume zu pflanzen, bis auf eine Stelle, den Berg Gilboa. Dort trafen sie auf völlig unerwartete Probleme. Dieses 3000 Jahre alte Wort Davids hatte demnach bis in unsere Tage noch immer seine Wirkungen.
And then there's another example in 2 Kings chapter 5.
Ein weiteres Beispiel finden wir in 2. Könige 5. Gott gebrauchte den Propheten Elisa, um Naaman, den Syrer, zu heilen. Er wollte von Naaman kein Geschenk dafür annehmen, weil es nicht so aussehen sollte, als ob man eine Heilung kaufen kann. Elisas Diener Gehasi dachte, es sei eine Schande, so ein Angebot zurückzuweisen. Er lief Naaman nach, ohne es Elisa zu sagen, und bat ihn um Geld und Kleider. Er kam zurück und versteckte alles und dachte, Elisa wisse von nichts. Doch Elisa sagte, bin ich nicht im Geist mit dir gegangen? Als einer von seinem Wagen stieg und dir entgegenkam, dann sprach er den folgenden Fluch über ihn aus. Aber der Aussatz Naamans wird dir und seinen Nachkommen immerdar anhaften. Und weiter, da ging er von ihm hinaus, weiß vom Aussatz wie Schnee. Ein fortgeschrittenes Stadium der Lepra also. Und noch dazu mit einem Fluch über seinen Nachkommen auf ewig. Diese Beispiele zeigen alle das eine, nämlich, dass Flüche so lange ihre Wirkung behalten, bis jemand tätig wird, deren Macht zu brechen. Können die Diener Gottes auch heute noch einen Fluch aussprechen? Nun, Jesus verfluchte einen Feigenbaum und am folgenden Tag innerhalb von 24 Stunden war er bis auf die Wurzel verwelkt. Als die Jünger darüber erstaunt waren, sagte er, ihr werdet nicht nur tun, was dem Feigenbaum widerfahren ist, sondern noch mehr. Ihr werdet Berge versetzen. Lassen wir einmal das Berge versetzen beiseite und beschränken uns auf das, was Jesus mit dem Feigenbaum gemacht hat. 1965 wirkte ich mit einem Team in einer Kirche im Herzen Chicagos. Gleich neben der Kirche war ein Saloon, also eine Kneipe, eine wirklich üble Spelunke. Dort gab es nicht nur Schnaps, sondern auch Drogen und Prostitution. Und all das gleich neben der Kirche. Irgendwann im Oktober hatten wir ein Gebetstreffen in der Kirche und ich stand gerade vorne im Leiterteam, als ich unversehens über diese Kneipe nachdachte. Ich dachte, es ist wirklich ein Anstoß in den Augen Gottes, dass all die Kirchgänger an ihr vorbeigehen müssen. Auf diesen Impuls hin stand ich ohne weiter nachzudenken auf und sagte, Ich spreche den Fluch Gottes über diese Kneipe aus. Danach vergaß ich diesen Vorfall sehr schnell wieder, aber nach ungefähr 2 Monaten rief ein Bruder aus Chicago an: Bruder Prince, die Kirche brennt, komm doch und schau. Mitten im Winter war es natürlich eiskalt und ich wollte eigentlich nicht, aber ich dachte, wenn ich einfach so daneben stehe, wenn die Kirche abbrennt, macht das vielleicht einen schlechten Eindruck. Also fuhren wir dorthin. Unterwegs konnte man schon den Rauch sehen. Doch als wir ankamen, sahen wir, dass nicht die Kirche, sondern die Kneipe brannte. Der Wind wehte aber vom See her und trieb die Flammen direkt auf die Kirche zu. Als wir so hilflos dastanden, drehte der Wind plötzlich um 180 Grad und trieb die Flammen von der Kirche weg. Am nächsten Morgen ergab sich folgendes Bild. Die Kneipe war völlig verwüstet und die Kirche hatte nur einen Rauchschaden und den trug die Versicherung. Ich sah mir das an und dachte, Gott, bin ich verantwortlich für das da? Das war kein Witz. Aber ich dachte an die Worte, die ich 2 Monate zuvor ausgesprochen hatte. Wisst ihr, wie ich reagiert habe? Ich erkannte, dass mir eine unglaubliche Macht gegeben ist. Seitdem bete ich, Gott, hilf mir, meine Macht nie zu missbrauchen. Ich erzähle euch das nur, um zu zeigen, dass all das hier nicht nur anno dazumal galt, sondern auch noch heute.
Now I want to go on to other sources of curses. And the next one,
ich möchte nun auf weitere Ursachen von Flüchen hinweisen. Die nächste Gruppe ist sehr wichtig und wird von Christen heutzutage oft nicht verstanden. Ich nenne es mal Menschen, die Autorität aufgrund einer besonderen Beziehung zu jemandem haben. Heute ist Autorität an vielen Orten der Welt ein höchst unpopuläres Wort, doch Tatsache ist, dass es noch immer sehr real ist. Autorität ist keine Erfindung von Menschen, sondern wird von Gott übertragen. Es gibt viele Arten von Beziehungen, in denen jemand Autorität haben kann. Vielleicht hörst du das nicht gerne, aber ein Ehemann hat zu einem bestimmten Maß Autorität über seine Ehefrau. Eltern haben Autorität über ihre Kinder. Lehrer über ihre Schüler, Pastoren über ihre Gemeinde, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Nun, aufgrund dieser Autoritätsbeziehung haben Worte, die dem zugesprochen werden, der unter der Autorität steht, eine besondere, übernatürliche Kraft. Gleich, ob es Fluch oder Segen ist.
Und wenn ihr die Bibel anschaut, dann werdet ihr sehen, dass der Segen, der an Bedeutung und Auswirkung im Leben eines Menschen gleich nach dem Segen Gottes kommt, immer der Segen des Vaters war. Das gilt auch noch heute. Ich sage denen, deren Väter noch leben, tut alles in eurer Kraft, alles um den Segen eures Vaters zu bekommen, auch den eurer Mutter, aber hauptsächlich den des Vaters. Es macht einen Unterschied. Als ich mich bekehrt habe, hatte ich wirklich eine schlechte Haltung gegenüber meinen Eltern. Ich dachte, sie sind nicht gerettet, ich bin gerettet, sie verstehen das nicht, ich schon. Preis dem Herrn. Er hat mich ermahnt und mir gezeigt, dass ich mir seinen Segen nicht erhoffen kann, wenn ich meine Eltern nicht ehre. Vor ihrem Tod noch habe ich ihnen die Ehre gegeben, die ihrer würdig war. Ich glaube nicht, dass sonst mein Leben und Dienst je hätten von Gott gesegnet sein können. Ich möchte euch ein Beispiel von einem Mann geben, der seine Ehefrau verflucht hat, ohne es zu wissen. Das steht im 1. Mose 31. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Jakob im Dienst seines Onkels Laban stand. Er heiratete 2 von Labans Töchtern, wurde Vater einer respektablen Familie und dann befahl ihm der Herr, Laban und Mesopotamien zu verlassen und ins Land Kanaan zurückzugehen. Er befürchtete, Laban könnte ihm seine Frauen wieder wegnehmen, wenn er ihm sagt, dass er ihn verlassen werde. Also schlich er sich heimlich fort, während Laban gerade auswärts beschäftigt war. Aber Laban und seine Verwandten verfolgten ihn und stellten ihn am Berg Gilead. Laban konfrontierte Jakob und sprach, warum bist du heimlich entflohen und hast mich meine Enkel und Töchter nicht küssen lassen? Jakob sagte, ich fürchtete mich. denn ich dachte, du würdest mir deine Töchter entreißen. Laban meinte, das kann ich verstehen, aber warum hast du meine Hausgötter gestohlen? Das hebräische Wort hierfür ist Teraphim, kleine Götzenbilder, die die Leute als Schutz vor Bösen in ihren Häusern hielten. Das ist auch heute noch sehr üblich. Jakob wusste nichts von diesen Teraphim, aber seine Lieblingsfrau Rahel hatte die Götter ihres Vaters gestohlen. Das war eine üble Sache. Zum einen, weil sie ihren Vater bestohlen hat, aber vor allem, weil sie sich mit den Okkulten angelegt hat, und das ist immer gefährlich. Darauf geschah Folgendes. 1. Mose 30, 30. Laban sagt zu Jakob, nun, du bist eben weggezogen, weil dich so sehnlich nach deines Vaters Haus verlangte. Aber warum hast du meinen Gott, mein Teraphim, gestohlen? Jakob antwortete, ich fürchtete mich, denn ich dachte, du würdest mir deine Töchter entreißen. Der aber, bei dem du deinen Gott findest, der soll nicht am Leben bleiben. Was ist das? Ein Fluch. Ein Fluch. Jakob wusste nicht, dass er ihn über Rahel aussprach, die seine Lieblingsfrau war. Rahel konnte die Götter verstecken. Laban hat sie nie gefunden. So endet dieser Teil der Geschichte. Doch nach wenigen Jahren, als Rahel wieder ein Kind zur Welt bringen sollte, starb sie im Kindbett. Warum? Eben wegen dieses Fluchs ihres Ehemannes. Es ist real, auch wenn es euch oder mir vielleicht nicht gefällt. Gott hat nun mal bestimmte Prinzipien in das Leben und in die Beziehungen der Menschen untereinander eingebaut. Nun, noch ein paar weitere Beispiele, und viele davon sind aus Situationen herauskonstruiert, die ich selbst erlebt habe, aber aus Gründen der Diskretion etwas abändere. Stellen wir uns einen Ehemann vor, ein erfolgreicher Geschäftsmann, viel beschäftigt, gut aussehend, ein Mann, der weiß, was er will, und in gewisser Hinsicht ziemlich rücksichtslos. Er heiratet eine Frau, die nicht kochen kann, wie es so viele junge Frauen heutzutage gibt. Sie hat es eben nie von ihrer Mutter gelernt. Lange Zeit erträgt er alles, was er vorgesetzt bekommt, aber schließlich platzt ihm der Kragen und er fährt seine Frau an. Mir wird schlecht von dem Zeug, das du kochst. Du wirst nie richtig kochen können. Er sagt dies nicht nur einmal, sondern von da an immer wieder. Was ist das? Ein Fluch. Was er bestimmt auch nicht bedenkt ist, dass er auch über sich selbst einen Fluch ausgesprochen hat. Mir wird schlecht. Was passiert? Er kriegt Magengeschwüre. Die Ärzte können ihn nicht heilen. Er leidet daran bis zu seinem Tod. Außerdem geht die Ehe in die Brüche und sie lassen sich scheiden. Die Frau ihrerseits ist talentiert und hat Erfolg in allen Bereichen des Lebens, außer in der Küche. Wenn sie in die Küche geht, beginnt sie zu zittern, sie wird nervös und verpatzt alles. Warum? Der Fluch ihres Ehemanns. Wenn nichts geschieht, leiden beide unter dem Fluch, bis sie sterben. Nun, vielleicht das gängigste Beispiel. Ein Vater hat drei Söhne. Den Erstgeborenen, den er von daher sehr schätzt, den Jüngsten, der ein helles Bürschchen ist, und der Mittlere, der aber weder geschätzt wird, noch allzu intelligent ist und viele Charakterzüge aufweist, die sein Vater auch hat. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir jemanden, der schlecht ist, und zwar genau auf dem Gebiet schlecht ist, auf dem wir auch schlecht sind, allzu gern alles in die Schuhe schieben? Ihr Eltern, wenn ihr auf einem eurer Kinder rumhackt, dann ist es wahrscheinlich, dass es euch am ähnlichsten ist. Ihr stellt euch gegen das, was in euch selbst ist und was ihr nicht mögt. Dieser Vater sagt also zu seinem zweiten Sohn, du wirst es nie schaffen, du bist und bleibst ein Versager, eine Niete. Was ist das? Ein Fluch. Ich habe schon oft mit 40- und 50-jährigen Männern gesprochen, die sich noch immer mit Worten rumschlugen, die ihnen ihre Väter als Teenager gesagt haben. Oder vielleicht hat der Vater eine 15-jährige Tochter, sie hat vielleicht Akne. Der Vater muss sie jeden Tag in die Schule fahren. Jeden Tag steht sie ewig lange im Bad und versucht, ihre Pickel zu vertuschen und kommt deswegen immer zu spät. Ihr Vater hat es eines Tages satt und sagt, du wirst diese Pickel nie loswerden. Du wirst dein Leben lang Pickel haben. 15 Jahre später ist sie verheiratet, hat selbst Kinder, aber kämpft immer noch gegen Akne. Warum? Wegen dieser Worte. Eine Mutter, und das habe ich tatsächlich erlebt, deren Tochter ihr immer viel Freude gemacht hat. Sie war immer gehorsam. Sie war eine dieser manipulativen und alles kontrollierenden Mütter. Eines Tages verliebt sich die Tochter und heiratet einen Mann, den die Mutter nicht leiden kann. Die Mutter sagt, ihr werdet nie genug Geld haben. Ihr werdet immer kämpfen müssen. Ich kenne den Mann, er ist begabt und fähig, aber dennoch trafen die Worte der Mutter jahrelang zu. Für die beiden begann ein neues Leben erst, als ich sie mit der realen Ursache ihrer Probleme, dem Fluch der Mutter, konfrontierte. Seitdem hat sich ihr Leben völlig verändert. Oder nehmen wir einen Lehrer, der einen Schüler hat, der nicht buchstabieren kann. Vielleicht ist er Legastheniker und verdreht immer die Buchstaben. Du bist dumm. Du bist beschränkt. Du strengst dich bloß nicht genug an. Du wirst es nie schaffen. Ich weiß, Lehrer sollten nicht so reden, aber das passiert. Und was kommt dabei raus? Ein Kind, das mit dem Leben nie zurechtkommt. Ruth und ich haben eine Freundin, zu der ein Lehrer im Teenageralter gesagt hat, du bist oberflächlich. Jetzt ist sie vielleicht so um die 60. Und wir haben herausgefunden, dass sie ihr Leben lang gegen diese Aussage angekämpft hat. Es ist noch dazu wirklich seltsam, da diese Frau diese Bezeichnung am allerwenigsten verdient. Wird uns allen deutlich, dass hinter diesen Aussprüchen eine Autorität steht, die ihnen Macht verleiht. Im Regelfall steckt in jedem Fluch auch ein dämonisches Element. Ich möchte euch dazu nur auf eine Stelle hinweisen, die sehr wichtig ist. Jakobus 3, Vers 14, Vers 15. Wenn ihr aber bitteren Eifer und Zank sucht in eurem Herzen habt, so rühmet euch nicht und lüget nicht wider die Wahrheit. Diese Wahrheit kommt nicht von oben herab, sondern sie ist irdisch, sinnig, teuflisch. In anderen Worten, wenn deine Haltung und deine Reaktionen falsch sind und du einfach rauslässt, was in dir kocht, dann ist darin auch ein dämonisches Element enthalten. Ich verwende zur Illustration gern das Bild von einem sogenannten Flötenkessel. Das ist ein Topf zum Erhitzen von Wasser. Und wenn das Wasser kocht, dann zischt Dampf heraus und bringt den Kessel zum Pfeifen. Dieses Pfeifen sei nun das Bild für den Fluch, der ausgesprochen wird. Erst kommt der Dampf, dann das Pfeifen. Man kann dieses Pfeifen nur wie vermeiden? Indem man den Kessel rechtzeitig vom Ofen nimmt. Versteht ihr das Bild? Wenn also ein Vater, ein Lehrer oder ein Ehemann immer verärgerter, frustrierter oder ungeduldiger wird, dann wird dieser Kessel irgendwann zu pfeifen beginnen, wenn man ihn nicht rechtzeitig wegzieht. Das heißt, es wird irgendwann etwas derart Grausames, Hartes, Gemeines oder Ungerechtes aus seinem oder ihrem Mund kommen, das damit ein Fluch in Wirkung tritt. Eine weitere und vielleicht die am weitesten verbreitete Kategorie sind die selbst auferlegten Flüche. Jemand spricht über sich selbst einen Fluch aus. Im 1. Mose 27 finden wir die Geschichte, wie Isaak Esau segnen wollte und Rebekka, die Mutter, die auch die erste jiddische Mama war, wenn ihr diesen Ausdruck kennt, vertauscht die Söhne und Jakob erhält anstelle von Esau den Segen. Jakob war zwar nicht abgeneigt, aber er hatte Angst und sagte in Vers 11, Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka, sieh, mein Bruder Esau ist behaart und ich bin glatt. Vielleicht könnte mein Vater mich betasten, dann stünde ich vor ihm als einer, der seinen Spott mit ihm treibt. Und ich brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm, der Fluch komme über mich, mein Sohn. Sie nahm den Fluch auf sich, der Jakob getroffen hätte. Also ein selbst auferlegter Fluch. Gegen Ende des Kapitels, im Vers 46, beginnt Rebekka sehr schlecht über sich selbst zu reden. Sie sagt dann zu Isaak, Vers 46, mir ist das Leben verleidet, ob der Hethiterin. Wenn Jakob auch ein solches Weib nimmt, eine von den Töchtern der Hethiter, eine Einheimische, was soll mir da das Leben? Mir ist das Leben verleidet. Was soll mir da das Leben? Ich wünschte, ich wäre tot. Das ist eine ganz typische Redeweise von Menschen, die unter einem Fluch stehen. Lass nie zu, dass du selbst so etwas sagst. Sag nie etwas Negatives über dich selbst. Sag niemals so etwas wie, ich werde das nie schaffen. Ich werde keinen Erfolg haben. Ich bin ein Nichtsnutz, eine Niete. Ich habe die Nase voll. Denn dann geht's weiter mit, ich wünschte, ich wäre tot. Weißt du, was du da tust? Du lässt den Geist des Todes herein und man braucht ihn nicht lange zu bitten, bis er kommt. Ruth und ich hatten schon unzählige Menschen in der Seelsorge, die vom Geist des Todes befreit werden mussten, weil sie ihn eingeladen hatten. Sie hatten sich damit selbst einen Fluch auferlegt. Wir haben einen wunderbaren Vers gelernt, der schon vielen geholfen hat, und ich möchte ihn euch vorlesen. Psalm 118, Vers 17. Ich werde nicht sterben, ich werde leben und die Taten des Herrn verkünden. Wenn du negativ über dich selbst geredet hast, wenn du dir selbst etwas Negatives auferlegt hast, musst du es durch das positive Gegenteil widerrufen. Denkt an das bemerkenswerte Beispiel, wie Petrus den Herrn dreimal verleugnet hat. Später dann, nach der Auferstehung, sprach Jesus mit Petrus unter vier Augen am See Galiläa und fragte ihn dreimal, liebst du mich, Petrus? Petrus musste ihm dreimal versichern, dass er ihn liebt. Warum tat er das? Petrus musste seine negativen Äußerungen vor der Kreuzigung widerrufen. Wenn wir durch eine negative Äußerung etwas Dunkles über uns gebracht haben, müssen wir das Negative widerrufen und es durch das Positive ersetzen. Dieser Vers, ich werde nicht sterben, ist dafür ideal. Es heißt nicht, dass du niemals sterben wirst, sondern vielmehr, dass dich Satan nicht vor der Zeit töten wird. Ich werde nicht sterben, ich werde leben und die Taten des Herrn verkünden. Ich denke, wir sollten das alle gemeinsam sagen. Sprecht mir am Anfang erstmal nach. Ich werde nicht sterben, ich werde leben und die Taten des Herrn verkündigen. Jetzt alle zusammen. Ich werde nicht sterben, ich werde leben und die Taten des Herrn verkünden. Nochmal. Ich werde nicht sterben, ich werde leben und die Taten des Herrn verkünden. Dies zu bekennen, kann die Bestimmung eures Lebens ändern. Gut, nun noch ein weiteres Beispiel, die große Tragödie der jüdischen Geschichte. Jesus steht vor Pilatus und Pilatus ist bereit, ihn freizulassen. In Matthäus 27, Vers 24, 25, da lesen wir, als aber Pilatus sah, dass es nichts nützte, sondern dass vielmehr ein heftiger Tumult entstand, nahm er Wasser, wusch sich vor dem Volk die Hände und sagte, ich bin unschuldig am Blute dieses Gerechten, seht ihr zu. Und alles Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Was haben wir hier? Wieder einen selbst auferlegten Fluch. Es stellt die große Tragödie des jüdischen Volkes dar, die sich seither 1900 Jahre lang fortgesetzt hat. Was für eine Lektion! Wir dürfen wirklich nicht die falschen Dinge über uns selbst sagen. Im ersten Teil sagte ich, Gott hat Abraham vor Flüchen geschützt, indem er sagte, ich werde den verfluchen, der dich verflucht. Gott konnte die Juden nur auf einem Gebiet nicht beschützen, und zwar vor sich selbst. Das gilt oft auch für uns. Gott kann uns vor allem beschützen, außer vor dem, was wir selbst über uns sagen. Wir gehen nun weiter zu dem nächsten sehr verbreiteten Ursprung eines Fluchs, den ich nicht der Bibel gemäßen Bündnisse nenne. 2. Mose 23, 32 spricht von der Beziehung des Volkes Israel zu den Menschen im Lande Kanaan, die allesamt Götzendiener waren und in völliger Auflehnung gegen Gott lebten. Mose sagte, du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern kein Abkommen treffen. Versteht ihr? Wenn jemand falsche Götter hat und ihr mit ihm einen Bund schließt, dann schließt ihr auch gleichzeitig einen Bund mit seinen Göttern. Ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe, aber ich sage das nur, weil ich helfen möchte. Eines der wichtigsten und verbreitetsten Beispiele hierfür in unserer zeitgenössischen westlichen Kultur ist die Freimaurerei. Jemand, der ein Freimaurer wird, schließt einen Bund mit anderen Freimaurern. Sie erzählen einem, dass es ein Geheimnis sei, das stimmt aber nicht. In den 50er Jahren kam in England das Buch eines anglikanischen Kirchenmannes namens Hannah auf den Markt mit dem Titel Darkness Visible, oder zu Deutsch.